liebgewonnenen Exponaten die Treue zu schwören, so wie man im Louvre seine Mona Lisa besucht, ist im Museum für moderne Kunst nicht angeraten. Hier muss man auf Überraschungen gefasst sein. Dem Einbruch des Intimen ins Öffentliche, wie es im gelehrten Diskurs formuliert wird. Eine Videoinstallation zeigt unverhüllt das weibliche Geschlecht, dem das entfleucht, was laut Volksmund den frisch Verliebten im Bauch herumschwirren soll: Schmetterlinge. Zweifellos war einst die düstere Tischgesellschaft von Katharina Fritsch im Erdgeschoss das Erkennungszeichen des Museums. Fein eingepasst in die Spitze des Tortenstücks starren schwarzgewandete Männer an rot-weißer Tafel in eine unbestimmte Zeit. Da schien deutliches Pathos auf, manchem ein untrügliches Kennzeichen von richtiger Kunst.
Man hat als Künstler immer einen idealen Betrachter. Und ich kann nur von meiner eigenen Erfahrung reden. Mir hat die Betrachtung von Kunst tatsächlich weitergeholfen. Ich würde ganz anders leben ohne die Erfahrung von Kunst. Ästhetisches Vergnügen verändert einen. Es verändert vielleicht nicht die Welt, aber einen selbst und die Beziehung zur Welt.
Was der kanadische Fotokünstler Jeff Wall über sein Verhältnis zur Kunst sagt, schraubt die Erwartungen hoch an einen Besuch im Frankfurter Museum für moderne Kunst. Gehören seine Alltagsszenen in überdimensionalen Dialeuchtkästen doch zum Grundschatz des Museums für zeitgenössische Kunst. Außerdem ist er einer der Favoriten des langjährigen Direktors Jean-Christophe Amann. Für beide stehen Kunst und Leben im notwendigen Dialog miteinander. In solcher Kunstauffassung liegt wohl das Geheimnis des Erfolgs eines Hauses, dessen Angebot, Gegenwartskunst, als äußerst schwierig gilt. Aber Millionen Menschen kamen bisher, sich Bildern, Räumen oder Videoinstallationen auszusetzen, deren Dinglichkeit über das rein Physikalische hinauszugehen scheint.
Gehen wir mal zuerst von uns oder von mir aus, die Werke nachts reden miteinander und sagen, Gott, ist das langweilig, hier zu hängen. Ich möchte bald gern mal eine neue Umgebung haben. Und dann träume ich persönlich von Bekanntschaften der Werke untereinander.
Offenbar führen die Werke hier ein Eigenleben. Und zwar nicht nur als Abbild im nächtlichen Feuern der Neuronen im Hirn von Museumsdirektoren. Eher so, wie es Umberto Eco vor mehr als 40 Jahren in seinen Essays zum offenen Kunstwerk formulierte.
Jedes Kunstwerk ist wesensmäßig offen für eine virtuell unendliche Reihe möglicher Lesarten.
Demnach spüren Kunstwerke ein Verlangen nach neuen Bekanntschaften. Sonst werden sie unglücklich in den Tiefen der Museumsmagazine, wie ihr langjähriger oberster Hüter weiß.
Die Werke sind nicht einfach Material. Die Werke sind Wesen, sind Energieträger. Und die Werke sind genauso neugierig wie wir Menschen. Und deshalb muss man immer wieder versuchen, neue Dialogsituationen mit den Werken herzustellen. Also die Werke gehen bei uns nicht schlafen oder Dornröschenschlaf, und die werden immer wieder hochgeholt. Und man kann das auch so sagen, wir sind Kuppler, Heiratsvermittler auf Zeit.
Gehen wir also hinein ins Tortenstück, wie das MMK in der Frankfurter Braubachstraße gern genannt wird. Eine dreieckige Grundform, eingeklemmt zwischen zwei eng aufeinander zulaufende Straßen, wenige Schritte vom Römer entfernt. Überraschend die weite und lichtdurchflutete Halle im Erdgeschoss. Zweifellos hat das Haus seinen Reiz. Große und kleine, rechteckige und rautenförmige Räume wechseln sich ab. Im Treppauf, Treppab, im Durchblick hier, dem Ausblick dort, vermittelt sich das Gefühl, wirklich im Körper eines Kunstwerks herumzuspazieren. So viel ist sicher. Kunst spielt mit uns, reizt unsere Wahrnehmung. Sie reizt besonders dort, wo wir erwarten, dass Kunst drin ist, wo Kunstmuseum draufsteht.
Folglich mag man sich erst einmal wundern, dass die Handwerker ihre Putzutensilien unter der Treppe geparkt haben. Das Kinderfahrrad würde man glatt übersehen, hingen nicht die vielen Plastiktüten an Lenker und Rahmen, vollgestopft wie bei Obdachlosen. Nur Staubtücher, fein säuberlich von einer Acrylglashülle geschützt, strahlend im Scheinwerferlicht und erhaben auf richtigem Sockel. Da rührt sich ein Misstrauen. Soll das etwa Kunst sein?
Vorsicht, Falle, möchte man rufen, wenn nicht das Titelschild schon so hieße. Fallen. Urheber des Werks Andreas Lominski, Jahrgang 1959. Dem versierten Betrachter zeitgenössischer Kunst mag durch den Kopf schießen, ach ja, Staubtücher, staubgeschützt, das hat was. Dem landläufigen Besucher hingegen sind solche Exponate, soll man sie denn eher Skulpturen nennen oder Installationen, wahre Stolpersteine auf dem Weg zum richtigen Kunstbegriff. Gibt es den?
Trotz rasender Folge von Stilen und Richtungen konnte doch der sich immer auf der richtigen Seite wissen, der einfach die neuesten Attacken auf den herrschenden Kunstbegriff gut hieß.
Der Schock spielt, wie Walter Benjamin festhielt, seit dem Dadaismus eine entscheidende Rolle. Da war es einfach, auf der Höhe der Zeit zu sein. Damit aber ist es vorbei und eigentlich schon seit einem Vierteljahrhundert.
Mitte der 70er Jahre ging eine bestimmte Geschichte der Kunst, des Theaters und der Musik zu Ende, sprich die historischen Avantgarden. Und ab dann öffnete sich das utopisch angepeilte Horizontsegment wieder und wurde ein Blickfeld von 360 Grad. Das heißt, jeder fortan musste selbst herausfinden, wo vorne, hinten, links, rechts, oben, unten ist. Da war niemand, der ihm das sagte. Und das ist gut so. Das heißt, er musste sich selbst gewissermaßen durch den Fleischwolf drehen, um herauszufinden, weshalb lebe ich, weshalb bin ich da, was tue ich, was liebe ich.
Fleischwolf statt Leitlinien. Eine harsche Auskunft für Künstler wie Liebhaber der Künste. Scham ob der eigenen Unbedarftheit muss also kein Besucher empfinden, versichert der langjährig kunsterfahrene Jean-Christophe Amann.
Das war immer so. Jede Kunst war zu jeder Zeit erklärungsbedürftig. Der berühmte Van Gogh galt als Schmierfink. Wenn ich ihn die Hand 3 Zentimeter vor die Nase halte und sage, gnädige Frau, lesen Sie meine Handlinien, dann sagen Sie, geh mal 30 Zentimeter zurück. Wenn Sie diese 30 Zentimeter schon mal in Jahre umwandeln, dann ist unterdessen in diesen 30 Jahren so viel Information reingeflossen und wurde über die Werke berichtet, dass man schon eine Distanz hat und vor allem Distanz hat, wie man etwas anschauen kann. Oft weiß ich schlicht und einfach nicht, wie ich es anschauen soll.
Um besser zu sehen, gar zu lernen, wie etwas anzuschauen ist, bietet das Museum täglich außer montags Führungen an. Für die schnelle, vielleicht sogar verschämte Information stecken in der Nähe jedes Kunstwerks praktische Faltblätter.
Zuversichtlich steigen wir hinauf zu einem der Altäre jenes großen Kunstgurus, dessen Verheißung ja lautete: Jeder ist ein Künstler. Auf zu Joseph Beuys und seinem mächtigen Blitzschlag mit Lichtschein auf Hirsch. Das Bild vom Hirschen als Wohnzimmerschmuck gilt heutzutage nicht mehr als cool, ist kaltweg nicht salonfähig. Doch wer noch irgendeine Verbeugung an Hirschgeweih und weihevolle Waldlichtung erwartet, könnte im ersten Stock des MMK eher vom Donner gerührt sein. Der Hirsch, ein ausgedientes Bügelbrett auf niedrigen, pontonähnlichen Stützen, umgeben von amorphen, würstchenähnlichen und etwa saumagengroßen Gebilden, aus denen Werkzeuge ragen, wenn man sehr genau hinschaut. Lehre Nummer 1: Man muss wirklich genau hinschauen. Das, was denotierendes Sehen genannt wird, dieses »Aha, kenne ich, habe ich irgendwo schon mal gesehen« und weiter geht's zum nächsten Exponat, hier hilft es nicht. Es produziert nur Unbefriedigtsein. Kunst, so hatte der Altmeister der Moderne aus der Provence, Paul Cézanne, sinngemäß formuliert, gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern will sichtbar machen. Was sichtbar oder wenigstens nachvollziehbar wird, liest sich im zugehörigen Faltblatt so. Durch Beuys spezifische Materialauswahl für den Guss des Hirsches, das mattglänzende Aluminium, erhält die Tiergestalt ein Eigenleuchten. Der Hirsch strahlt aus dem übrigen, dunkleren Ensemble heraus. Dann kommt der Meister selbst zu Wort.
Da steht der Hirsch. Und der Hirsch ist ja kein Mensch. Er ist für das gewöhnliche Bewusstsein ein Bestandteil der Natur. Aber wie regiert nun die Natur mit, wenn jede zukünftige Natur eine vom Menschen gemachte Natur sein wird?
Und wer will, kann weiter assoziieren oder weiterlesen oder beschließen, noch öfter zu dieser Rauminstallation zu gehen. Oder müssen wir sagen, zu pilgern? Und wie geht es den Kunsterfahrenen selbst in der Konfrontation mit den Werken berühmter oder vielleicht erst künftig berühmter Künstler? Für ihn, so versichert Jean-Christophe Ammann, gibt es keinen prinzipiellen Unterschied in der Wirkung eines Dürer oder Picasso oder Beuys. Es gibt schöne Bilder oder Skulpturen und Kunstwerke. Das müsse man auseinanderhalten.
Ich unterscheide, was die Vergangenheit angeht, gerne zwischen einem Dokument, einem sehr liebevollen Dokument und einem Kunstwerk. Im Fall eines liebevoll gemalten Dokumentes gucke ich in die Jahrhunderte zurück. Wenn dieses Bild aber ein Kunstwerk ist, dann ist es unmittelbar in der Gegenwart da und ich kriege eine Gänsehaut.
Das würde ich unbedingt unterstreichen. Also so geht es mir im günstigsten Falle auch. Auch mitunter sind diese Werke, oder die stellen sich als dann die Interessanten raus, auch für unser einen, der sich also permanent mit Kunst beschäftigt, die im ersten Moment und auch noch nach der zweiten, dritten Nachfrage hin als zunächst unerklärlich zeigen. Und ich glaube, das ist das auch, wenn Jean-Christophe Ammann gemeint hat, natürlich eine Gänsehaut ist ja, glaube ich, für uns alle, auch in der Begegnung mit Menschen, ein ganz besonderes Ereignis immer. Ich glaube, damit fängt jede Liebe und auch Leidenschaft an, mit Gänsehaut.
Auch der neue Chef im Museum für moderne Kunst, Udo Kittelmann, setzt auf diese Form von Sensorik. Lehre Nummer 2: Die Selbstwahrnehmung darf ungeniert ins Kunstbetrachten mit einfließen. Was nun widerfährt einem im Schlafzimmer? In dem aus dem Jahre 1963 wohlgemerkt, kurz vor jenen aufrührerischen Jahren, als die sexuelle Befreiung Programm wurde. In der Domstraße 10, wie die genaue Adresse des MMK lautet, finden wir eine Replik, eine werkgetreue Nachbildung des Ensembles von Klaas Oldenburg. Wer hier Kälteschauer erlebt, liegt ganz richtig. Ein Blick ins Faltblatt.
Das große Bett im Hintergrund ist aus gemustertem schwarzem Vinyl hergestellt, die Bezüge und Kissen aus glattem weißem Vinyl.
Fraglich, ob beigeordnete Kissen und Sesselbezug mit Zebrafellimitat zum heißen Verlangen verhelfen. Gab es auch in Europa blau marmorierte Resopalnachttische im elterlichen Schlafzimmer? Vielleicht?
Das Kunststoffimitat eines Leopardenmantels und eine schwarze Lacktasche.
Nein, die hat keine junge Besucherin vergessen.
Diese Dinge bildeten die Krönung des bürgerlichen amerikanischen Lebensideals.
Wie gut, dass ein paar Hinweise zur Ästhetik sicherstellen, dass wir im Museum sind, denn
alles scheint in einem zeitlosen Raum eingefroren zu sein.
Kunst von gestern wirft ein Schlaglicht auf die Moden der Gegenwart.
Wenn jeder von uns aufmerksam in dieser Welt sich umtut, aufmerksam ist für gesellschaftliche Entwicklungen, für politische Entwicklungen, soziale Entwicklungen, aber auch für kulturelle Entwicklungen, wenn er dafür nur sensibilisiert ist, dann wird er auch den Weg finden zum Verständnis von Werken, die wirklich in unserer Gegenwart geschaffen werden. Denn diese spiegeln ja nur immer tatsächlich auch Erfahrungen mit dieser Welt in ihrer Gegenwärtigkeit wider. Das ist ja das Schöne auch an der Gegenwartskunst.